Und zwar waren wir in Serbien und in Stuttgart. Dort spielt nämlich das Buch. Da war ich allerdings schon mal in Stuttgart.
Da war ich schon mal.
Ja, nee, so redet man nicht in Stuttgart, Fabian.
Nee, aber das ist
Ach so.
eine Anspielung an Josef Hader, der
Ah.
Reinhold Messner imitiert im Programm Privat, weil Reinhold Messner
Ah.
immer sagt, da war ich noch nicht.
Ach
Und dann war er
so.
noch nicht in der Hölle. Da muss ich
Ah.
hin.
Ich dachte,
Tja,
du wolltest Schwäbisch nachmachen
nein,
und hast
das
so
traue ich mir.
komplett
Oh Gott, daneben.
missfired.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Fabienne.
Hi Martina.
Na, wie ist es an diesem schönen heißen Sonntagvormittag?
Entspannt und heiß.
Ja.
Und bei dir?
Same, same, same. Wir sprechen heute ja wieder über ein schönes Buch. Ich freue mich schon total. Ich musste mich zurückhalten, weil wir haben uns ja auch erst vor ein paar Tagen gesehen, dir nicht schon zu sagen, wie ich es fand.
Du hast es mir aber gesagt, wie du
Ich
es
habe es dir
fandst.
schon gesagt, aber ich habe es dir nicht im Detail gesagt.
Ja.
Das ist nämlich immer das Fiese. Wir wollen uns natürlich die freshen Eindrücke hier oder die freshen Äußerungen hier aufheben für
Ja,
unser
und die
Gespräch hier.
Reaktionen des Gegenübers vor allen Dingen.
Ja, stimmt. Du bist jetzt ein bisschen geprimed,
Ja.
wie ich so fand. Aber bevor wir da damit anfangen, hast du noch was anderes gelesen in dem letzten Monat?
Ich habe
Warst ja im
tatsächlich,
Urlaub.
genau, ich war im Urlaub und habe trotz Krankheit, habe ich es geschafft, nicht nur unser Buch zu lesen, das wir heute besprechen, sondern noch ein anderes Buch. Ich war ja in Frankreich und da gehe ich dann immer gerne in Buchhandlungen und kaufe und decke mich mit französischen Büchern ein, die gerade so angesagt sind. Und da habe ich mir ein Buch gekauft, das heißt Armure, also Rüstungen von einer Autorin, die heißt Stéphanie Auchet. Und das ist eine ziemlich abgefahrene Story, weil die erzählt da, also die führt parallel die Geschichte von Jeanne d'Arc und Gilles de la Rée. Das ist halt so ein krasser Dude, der so quasi der Best Buddy von Jeanne d'Arc war und aber auch so voll der krasse, also so der erste Serienmörder der französischen Geschichte, also so mega irre Story. Und die führt das parallel mit der Geschichte ihrer Eltern oder mit ihrer Familiengeschichte. Und das ist echt ein abgefahrenes Buch. Also irgendwie, also schon natürlich so, hat so Elemente von Autofiktion, also, oder man kann sagen, es ist auf eine Art auch autofiktional, aber eben, ja, das halt so parallel zu führen, ist halt echt krass. Und ich meine, ich habe jetzt so mit Jeanne d'Arc und so Glauben an sich und sowas, ist echt nicht so viel am Hut. Ich kenne so die Basic Story, aber es war schon auch noch mal krass, so da einzutauchen, auch in das, wie krass sie eigentlich war und was sie da eigentlich so geschafft hat, also als ungefähr 17-Jährige vor den König von Frankreich oder eben damals nicht König von Frankreich zu treten und dann so ein Heer anzuführen und so, ist schon abgefahren. Also, das habe ich,
Crazy.
ja, das war so meine weirde Strandlektüre, vielleicht ein bisschen weird. Ja, genau.
Aber
And
ja,
you? Ja.
Stichwort weird. Ich lese ja gerade so einen TikTok-Buch-Hit.
Ah.
Und ich habe kein TikTok und man hört ja öfters von diesen BookTok-Hits oder Charts oder so. Und irgendwie ist mir dann eins so mehrmals über die Timeline geflattert und dann habe ich nachgegeben und dachte vor allem auch so, ach ja, es wird jetzt so ein easy. Also irgendwie bin ich da so ein bisschen snobby dran gegangen und habe gedacht, ja gut, wenn es auf BookTok, wenn es auf TikTok daherkommt, ist es wahrscheinlich eher ein easy read. Und jetzt lese ich Bunny von Mona. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Award oder so. Und ich check's nicht. Also ich bin noch nicht fertig, aber ja, also wir bleiben dran. Aber es ist ein crazy Buch. Es explodieren Leute. Ja,
Okay.
die vorher aber auch Hasen waren oder so.
Alright.
Also ja, ich bin gespannt, ob ich es
Bunny,
am
Bunny,
Ende.
Bunny.
Am Ende und vielleicht muss ich ein paar.
Vielleicht müssen wir im Podcast drüber reden.
Ich glaube nicht. Und ich glaube, ich muss vor allem ein paar Rezensionen oder so drüber lesen, damit ich es besser checke. Aber ich habe irgendwie, ja, kennst du das, wenn du so erwartest, dass es easy wird und dann trifft es dich irgendwie voll,
Ja.
weil du gar nicht so darauf eingestellt warst, wie bei Virginia Woolf, dass es jetzt, genau, dass es jetzt so ein intensives Lesen werden wird.
Genau.
Ja, aber jetzt erstmal zu dem Buch, das wir heute besprechen werden und was wir beide gelesen haben. Ich freue mich sehr, dass wir in einem neuen Land unterwegs sind.
Ja.
Aus dem ich auch noch bisher gar nichts Literarisches gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Same.
Nein. Und zwar waren wir in Serbien und in Stuttgart. Dort spielt nämlich das Buch. da war ich allerdings schon mal in Stuttgart.
Da war ich schon mal.
Ja, nee, so redet man nicht in Stuttgart, Fabienne.
Nee, aber das ist eine Anspielung an Josef Hader, der Reinhold Messner imitiert im Programm Privat, weil Reinhold Messner immer sagt, da war ich noch nicht. Und dann war er noch nicht in der Hölle. Da muss ich hin.
Ich dachte, du wolltest Schwäbisch nachmachen und hast so komplett misfired.
Aber, also, to be fair, I could have done that too. So hätte schon sein können. So, aber diesmal war es das nicht, nein.
Genau, wir sprechen heute nämlich über den Roman Der tödliche Ausgang von Sportverletzungen, catchy Titel schon mal, der serbischen Autorin Milica Vucic, über die es tatsächlich im Internet, zumindest im deutschen Internet, wie ich gemerkt habe, noch gar nicht so viel gibt, weil der Roman, nämlich der erste Roman von ihr war, der ins Deutsche übersetzt wurde und es quasi so zu uns geschafft hat. Aber ich habe, Fuchs wie ich bin ich aufs serbische Wikipedia gegangen und habe es mir übersetzen lassen. Und da stand ein bisschen mehr, ja. Genau, also sie ist Serbin, ist eigentlich von Haus aus bildende Künstlerin, ist aber auch schon eine ganze Weile sozusagen als Schriftstellerin oder als Lyrikerin auch unterwegs, weil sie schreibt sowohl Prosa als auch Lyrik und vor allem ihre Gedichte wurden schon in super vielen Literaturzeitschriften in Serbien veröffentlicht. Sie ist übrigens Jahrgang 89, also auch ziemlich jung noch, würde ich sagen. Ja, oder?
Junges Gemüse.
Und genau, 2014 hat sie dann ihr erstes Prosa-Buch schon veröffentlicht, also ist doch schon 10 Jahre published. Das war allerdings eine Kurzgeschichtensammlung, die dann auch schon einige Preise gewonnen hat. Und 2018 kam ihr erster Roman raus. Ich weiß nicht, da der nicht übersetzt wurde, also als der Originaltitel ist Baldwin, weiß ich jetzt nicht, ja.
Baldwin, so wie James Baldwin?
Ja, genau, wie James Baldwin. Und der wurde auch für einen Award in Serbien nominiert. Und den Roman, über den wir heute sprechen, hat sie 2021 bereits auf Serbisch veröffentlicht. Und 4 Jahre später, 2025, ganz fresh, April diesen Jahres, hat der Roman es auch nach Deutschland geschafft in der Übersetzung von Rebecca Zeitzinger im Verlag Peter Zollnay. Sagt man Zollnay oder Zollnay?
Zollnay.
Ja, das war es eigentlich schon sozusagen. Also sie lebt immer noch in Belgrad und auch in einer serbischen Kleinstadt. Ich habe auf Instagram gesehen mit ihrem Partner und 2 kleinen Kindern. Und ja, heute besprechen wir den tödlichen Ausgang von Sportverletzungen. Der Titel, würde ich mal sagen, beschreibt nicht, um was es geht. Es geht nämlich nicht um Sportverletzungen und nicht um tödliche Ausgänge, oder? Na, sprechen wir später drüber.
Ja.
Genau, ich werde kurz zusammenfassen, worum es geht. Und zwar praktischerweise gibt es nicht so super viele Figuren, also es ist sehr überschaubar. Der Roman hat ja auch nur an die 190 oder 200 Seiten. Und zwar geht es um die Ich-Erzählerin Eva, die in einem kleinen serbischen Ort lebt und die ja schon relativ früh ein Kind bekommt mit einem kroatischen Partner, von dem sie sich dann aber auch bald wieder trennt. Ich glaube, das muss man nicht so genau beschreiben, weil das ist ja nicht so der Hauptteil der Geschichte. Aber das ist so das Setup und sie ist dann quasi sehr junge, alleinerziehende Mutter. Ich finde auch so ein bisschen, ihr Leben könnte besser laufen, aber könnte auch schlechter laufen. Also es ist jetzt eigentlich nicht so, sie hat einen Job, sie arbeitet als Sekretärin in so einer IT-Firma, sie zieht dann wieder bei ihren Eltern ein. Mit der Mutter ist es ein bisschen schwierig, mit dem Vater hat sie aber ein gutes Verhältnis. Aber ja, das ist halt so ihre Ausgangssituation und sie wünscht sich halt eigentlich schon eine Partnerschaft, wieder einen neuen Mann, und hat aber das Gefühl, dadurch, dass sie eben schon dieses Kind hat, relativ jung, den kleinen Mario, dass sie so, sie sagt, das nennt es auch Gebrauchtware ist. Und da kommt so ein bisschen raus, dass sie einerseits schon, ja, sich so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen verzweifelt ist, aber andererseits auch nicht. Also ich finde, sie ist auch, das ist auch ganz interessant immer an der Figur, fand ich, dass sie einerseits schon ja, viel mit sich machen lässt und manchmal irgendwie nicht so ein gutes Selbstbewusstsein hat, aber manchmal auch sehr auf eine andere Art auch super smart und ja, emanzipiert irgendwie ist. Also das fand ich ganz interessant. Und in diese Situation, die sie auch schildert, das möchte ich kurz vorlesen. Da heißt es nämlich, ich wurde zu einer dieser Frauen, über die man sagte, ich habe da eine Freundin, die ist nett, fleißig, geschieden, eine, die man aus Mitleid verkuppelte, und dieses Mitleid sah ich in jeder Rose, die man mir mitbrachte. Mich stört es nicht, dass du ein Kind hast, sagten sie gleich zu Beginn des Treffens. Was sollte das denn heißen? Als ob ich sagen würde, mich stört es nicht, dass du eine Wampe hast, obwohl du nicht mal ein Kind zur Welt gebracht hast. Oder mich stört es nicht, dass du eine Glatze hast. Also sie ist sozusagen, ja, obwohl sie sich selber so als Gebrauchtbare sieht, finde ich, ist sie schon auch, ja, so Independent Woman-mäßig und reflektiert das total, dass sie das sich eigentlich nicht so zu fühlen braucht. Naja, und in diese Situation hinein trifft sie jemanden. Auf einer Office-Party, leider muss man sagen, ja. Namens Victor. Ich finde, Victor ist schon so ein viriler Name und so fühlt er sich auch. Ich hab das Zitat leider nicht mehr gefunden, aber als sie ihn kennenlernt, da gibt es doch so dieses, Victor setzte sich auf den Stuhl wie ein Pflock, wie ein Pfau, das sich da so reingerammt hat.
Ja.
Und so ein genau Dude so ist er sozusagen. Und ja, die beiden kommen zusammen und leider sehr verkürzt gesagt und damit auch im Prinzip die Spoiler, nicht Spoilerwarnung, sondern
ja, schon,
Triggerwarnung eigentlich auszusprechen. Ja. Das ist ein Buch, in dem es um Missbrauch geht und um häusliche Gewalt. Deswegen, genau, werden wir auch drüber sprechen. Das seid ihr hiermit gewarnt. Genau, also sie kommen zusammen und Victor ist leider kein guter Mann. Und ja, obwohl sie sehr verliebt irgendwie ist, missbraucht er sie oder misshandelt er sie auf unterschiedliche Art und Weise. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so aufzählen soll,
das
aber
kann man ja noch drüber,
können wir noch drauf sprechen, zu sprechen zu kommen. Drüber, ja. Und als Leserin merkt man relativ schnell, dass das sich so eine Art Muster eigentlich immer wieder, also eigentlich ist ja ab dem Zeitpunkt, wo sie mit Victor zusammenkommt, ist es, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen spiralförmig erzählt, weil es immer so ein bisschen nach ähnlichen Mustern abläuft. Also es ist, glaube ich, auch solche Kreise, die man ja vielleicht auch kennt von Erzählungen von gewaltvollen Beziehungen. Also es passiert immer, es gibt irgendeinen Auslöser, entweder Eva ist super happy und deswegen regt das dann Victor super auf und er schlägt sie oder macht irgendwas oder degradiert sie oder beschimpft sie und danach ist aber eine große Reue und sie bleiben trotzdem zusammen oder also es ist dann auf verschiedene Spielarten sozusagen wird immer wieder dieses Muster so durchlaufen und sie ziehen dann zusammen irgendwann nach Stuttgart, weil Victor, genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen, er ist eigentlich so ein bisschen, er ist irgendwie Schriftsteller oder zumindest Kolumnist, Journalist, der auch der Meinung ist, er sitzt gerade an dem neuen großen Jahrhundertroman, den er jetzt nur noch fertig schreiben muss und dann wird er ein großer Star und er hält sich, glaube ich, auch für einen sehr emanzipierten Mann und einen sehr linken Oberchecker sozusagen. Also er spricht auch oft von Sachen wie Emanzipation oder von Gleichstellung der Geschlechter und so. Und ja, erniedrigt Eva eigentlich auch damit, dass sie sich in manchen so intellektuellen Diskursen nicht so gut auskennt. Und dann schlägt er sie aber. Also es hat eine sehr große, wenn es nicht so traurig wäre, hätte es eine sehr große Ironie auch, diese Dynamik, finde ich, zwischen den beiden. Und sie ziehen dann aber trotzdem nach Stuttgart, um dort eben ein besseres Leben zu haben. Und damit ist Eva halt auch total isoliert von ihrer Familie und da wird eigentlich alles nur noch schlimmer. Und am Ende denkt man, sollen wir das irgendwie gleich verraten, wie es ausgeht? Oder ich finde eigentlich schon.
Ja, aber wissen wir denn, wie es ausgeht?
Nee, oder wie es nicht ausgeht. Weil ich finde, wenn man so einen Roman liest, dann der immer wieder so kurz vor dem, oder wo die Beziehung sozusagen immer wieder kurz vor dem Breaking Point ist oder sie sogar schon sagt, ich hau jetzt ab oder ich trenne mich oder so und dann immer wieder zu ihm zurückgeht. Und ich finde, nachdem man das 5-mal gelesen hat oder so, denkt man ja irgendwie, am Ende dieses Romans wird bestimmt, da wird was anders zumindest sein. Also das habe ich zumindest total erwartet. Ich habe entweder erwartet, dass sie sich entweder sich geht oder auch aufgrund des Titels, über den wir, glaube ich, noch mal gesondert dann sprechen müssen, dass es einen Tod gibt, weil es steht der tödliche Ausgang. Und das Ende wird aber offen gelassen. Also am Ende des Buchs sind sie, weiß man nicht, sind sie eigentlich noch zusammen. Oder ja. Zumindest hat sie noch Kontakt mit ihm und es ist jetzt nicht sozusagen ein Happy End, aber auch kein trauriges Ende. So genau. Von wegen. Wir wissen einfach abrupt, nicht, wie es ausgeht. Ja. Es ist sehr abrupt vorbei und genau, so viel würde ich vielleicht mal dazu sagen, Fabienne.
Ja, ich finde es auch, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, weil es ist wirklich so, wenn um jetzt am Schluss anzufangen, Spoiler, also sie, nicht nur sind sie dann in Stuttgart, sondern dann ist irgendwie so, was man ja auch irgendwie so kennt, die Idee oder sie denken so, ja, wir kriegen jetzt ein Kind zusammen und das wird die Lösung sein. Dann wird er glücklich sein und dann wird er zufrieden sein und sie denkt dann, dass sie schwanger ist und dann ist man schon so, oh Gott, scheiße, bitte nicht, ja, so. Und dann sozusagen ganz am Schluss, eben so kurz vor Ende, kommt dann halt aber eben raus, nee, sie ist gar nicht schwanger. Und dann hat wirklich er das letzte Wort sozusagen. Und das ist wieder so was total Manipulatives, ja, so. Und das ist aber so, die letzte Dings ist von ihm die Frage, willst du, dass wir uns sehen? Und dann ist es zu Ende. Und das ist natürlich schon, finde ich, ziemlich gut gemacht, weil du halt als Leserin, es ist genau wie du beschrieben hast, es ist ja die ganze Zeit dieses Muster und jedes Mal denkt man sich, bitte, don't do it. Ja, so, ich meine, in einem Punkt trennen die sich ja sogar und sind auch über längere Zeit getrennt und sie geht auch von ihm weg und sie geht dann in Stuttgart zu so Freunden ihres Vaters und alle sind schon, es wissen auch alle, dass das nicht keine gute Beziehung ist, ja, so. Ja. Und alle sind, und diese Freunde von ihrem Vater sind so, oh Gott, zum Glück bist du hier und so weiter. Und dann geht sie doch wieder zu ihm zurück und man ist so, bitte nicht, ja. Und deswegen ist es natürlich dieses Ende auch so genial, weil ob sie jetzt zu ihm zurückgeht oder nicht, wissen wir halt nicht. Und es ist so quasi wieder dieses Schema, aber mittendrin abgebrochen, sodass wir es halt nicht wissen. Und das ist, finde ich, schon ziemlich gut gemacht. Also ich war erstmal erstaunt, weil mir ging es genau wie dir. Ich dachte natürlich, ich habe immer gehofft, sie schafft es, wegzugehen, weil sie eben, wie du sagst, auch so dieses Independent Woman und mit diesem ersten Mann, da geht sie ja auch, obwohl sie das Kind hat oder so. Sie hätte
sie kann eigentlich auch.
Ja, sie kann gehen.
Also sie ist ja nicht, sie ist ja nicht wie andere Frauen manchmal, die in solchen Gewaltbeziehungen sind. Es ist ja für sie nicht unmöglich zu gehen. Sie ist nicht eigentlich komplett von ihm abhängig. Sie hat ihren eigenen Job und sie hat ja auch die Eltern, zu denen sie jederzeit könnte, wo ja auch der Sohn schon auch zum Großteil lebt. Ja. Also es wäre eigentlich möglich.
Ja.
Genau, und sie geht trotzdem immer wieder zurück oder bleibt.
Ja, und ich finde auch interessant, weil ich hatte auch oft an Kairos gedacht. Und ich finde interessant, weil, ich weiß nicht, dann habe ich kurz an mir gezweifelt, aber ich glaube, es stimmt nicht. Ich hatte nämlich in einem Podcast gehört, dass Victor älter sein soll als sie, aber das ist, glaube ich, das stimmt nicht. Also es gibt eigentlich keine Altersangabe zu ihm, aber er ist jetzt nicht älter als sie, gell? So, weil eben das wäre ja auch so diese Frage von, war, also weißt du, so dieses, wenn er jetzt so 50 wäre, also weißt du, so wenn es so eine ganz klare auch Hierarchie wäre vom Alter, wie man es eben bei Kairos hatte, wo man sich halt auch denkt, okay, die ist halt gerade 20 und hat keine Ahnung vom Leben und trifft dann halt auch so einen älteren Dude und denkt, alles, was der macht, ist toll, aber sie ist ja überhaupt nicht so. Sie hat schon ein Leben gelebt, sie hat schon eine Beziehung gehabt, sie eben, wie du sagst, sie ist so Independent Women-mäßig drauf. Ich meine, da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man dann nicht in so eine, weißt du, so Täter-Opfer-Umkehr fällt, so von wegen, weil Frauen jetzt irgendwie jung sind oder emotional labil, dass die dann irgendwie, versteht man, dass die besonders vielleicht oder anfälliger sind für sie. Aber bei ihr ist es ja wirklich, eben, die steht ja voll im Leben.
Ja, aber das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil ich glaube, dass in so einem Roman angelegt ist, glaube ich, auch gewollt ist, dass die Leserschaft sich die Frage stellt, warum bleibt sie? So.
Ja.
Und das finde ich ganz gut gemacht tatsächlich, dass der Roman so ein paar Fährten sozusagen legt, die man verfolgen kann, warum das so sein könnte. Aber es ist nicht so vereinfacht.
Ja.
Also weil ich habe am Anfang ein bisschen gedacht, dass durch dieses sie fühlt sich wie gebraucht war. Ich dachte, also am Anfang dachte ich ein bisschen, oh, nicht, dass jetzt so dieses, die hat ein geringes Selbstbewusstsein, weil sie ein unehrliches Kind hat und deswegen hat sie jetzt das Gefühl, sie muss bei ihm bleiben, weil sie kriegt ja sonst keinen mehr und lässt das alles mit sich machen. Ich finde, das wäre eine sehr verkürzte und sehr vereinfachte Antwort. Und die wird natürlich so ein bisschen angeteasert, aber gleichzeitig auch nicht. Und es gibt dann auch noch andere Antworten. Also dann gibt es ja auch so ein bisschen diese Antwort von wegen das mit der Mutter, also die Familienkonstellation, dass sie sozusagen, sie hat nämlich eine jüngere Schwester, die um einiges jünger ist, die zum Beispiel studiert hat, die von den Eltern so ein bisschen die Vorzeigetochter behandelt wurde und sie ist halt so ein bisschen eher so mitgelaufen und dann wird quasi noch diese Fährte gelegt, so im Sinne von, ja, sie hat vielleicht da, spürt sich dann nicht, dass sie was Besseres verdient hat oder so, ne, aus dieser Familiengeschichte raus. Und das finde ich, und es gab irgendwie noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, das war ein anderes, was auch so ein bisschen angelegt war, war dieses, dass er so pseudo-intellektueller ist und dass sie das Gefühl hat, ihn, er ist eigentlich besser als sie und sie könnte so einen, und er ist auch sehr attraktiv, dass sie eigentlich als so ein Mann wie ihn, den lässt man nicht gehen, weil das ist sozusagen, der ist eine Liga über ihr. Und alle diese Erklärungen, glaube ich, spielt man immer so durch als Leserin, aber keine erklärt das eigentlich so richtig. Also und weil sonst wäre es zu einfach auch als Geschichte.
Ja. Und vor allen Dingen finde ich dieses so, dass halt so das Umfeld ihr sagen würde, so von wegen, ja, sei froh, dass du den hast. Oder weißt du, wie es ja auch, glaube ich, oft in so patriarchalen Gesellschaften ist. Oder dass dann, also ich finde interessant, dass es, also erstmal finde ich so diese Wahl dieser Ich-Perspektive auch genial, weil wir haben ja immer nur ihr Ding und wir wissen ja zum Beispiel eben nicht, was die anderen denken. Also es ist ja wirklich so in diesem Erleben von ihrer Welt und auch von ihm als manipulativ. Wir haben ja nie so eine Außenperspektive, wo jemand das klar benennen würde, als der ist super manipulativ. Ja, aber interessanterweise dann eben vor allen Dingen in diesem, also wir kriegen dann schon mit, gerade von so kleinen Reaktionen vom Vater oder von den Eltern und dann auch von diesen Freunden eben, dass eigentlich alle, das sagt niemand zu ihr, ja, weißt du, so stell dich nicht so an, das ist ein toller Hecht, bleib unbedingt bei dem, sondern im Gegenteil, ja, weil das ist ja, glaube ich, auch oft so gesellschaftlich so, dass das irgendwie entschuldigt wird, wenn Männer sich scheiße verhalten, genau so. Und das ist ja überhaupt nicht, und ich finde zum Beispiel auch, entschuldige, eine Sache noch mit der Mutter, ja, also weil das wird ja so eingeführt, die Mutter, dass sie eben ein ganz schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Und dann würde man ja erwarten, dass es im Laufe des Romans das noch stärker wird oder dass die Mutter dann vielleicht diesen Viktor so voll akzeptiert oder was auch immer. Und das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich ist es eine Annäherung an die Mutter und auch so, dass man so merkt, auch wieder sehr subtil angedeutet, dass die Eltern sich so total Sorgen um die machen, eigentlich auch die Mutter. Und dass es dann überhaupt nicht so ist, dass dann eben diese komplizierte oder vielleicht schwierige Mutterbeziehung oder so diese sehr distanzierte sie dann in die Hände von dem treibt. Ja, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Also das finde ich schon interessant.
Ja. Ja, es ist sehr so kompliziert auf eine Art gemacht, aber auf eine positive Art. Aber was ich noch zu dem sagen wollte, was du gerade gesagt hast, dass man nur immer ihre Perspektive hat und dass die eben anderen nicht sagen, genau wie es manchmal ist, so dass einem alle Leute sagen, Mensch, der Peter, der ist ja so toll und dich misshandelt er zu Hause und du dir fehlt, also du hast deswegen Probleme, sozusagen deine Realität richtig einzuordnen. Ja. Aber es ist auch nicht so, und das kommt ja auch relativ am Ende dann mal so, ja, wird es ihr so bewusst, dass eigentlich alle umherum wussten, dass er sie misshandelt. Ja, und nichts gesagt haben. Also, weil das ist ja auch so, sie, glaube ich, dachte ja immer, sie verschleiert das irgendwie gut und das würde nicht auffallen. Und dann auch einmal hat sie ja, also kommt es zu einem sehr krassen Streit auf so einem Skiurlaub und sie stürzt sich eigentlich aus dem fahrenden Auto raus.
Apropos der Titel,
und bricht sich sozusagen beide Wadenbeine, also es ist stark verletzt und erzählt dann auch ihrer Familie eben, das sei ein Skiunfall gewesen und denkt, glaube ich, immer, dass sie das gut macht mit diesen mit dieser Verschleierung. Und dann kommt sie aber am Ende irgendwie drauf, ach nee, die wussten das alle, weil ja sogar diese Freunde von ihrem Vater, zu denen sie sich dann flüchtet in Stuttgart, die sind dann schon so wissend, so ja, haben wir schon,
ne? Zum Glück kommst du endlich,
haben wir schon gehört, dass der dich scheiße behandelt. Und da hat sie ja schon kurz, also ich glaube, das wird auch nicht explizit gemacht, aber da ist so kurz dieser Moment von, ah, okay, toll, ihr wusstet das alle und keiner. Also gar nicht so anklagend, von wegen keiner hat mir geholfen, aber ich glaube schon, dass sie in dieser Selbstrechtfertigung oder auch eigentlich das Belügen von einem sich selbst, dass es ja doch schon passt und dass er ja auch ganz arm ist und dass er auch seine Probleme hat und so, das vielleicht schon mal geholfen hätte, wenn die Eltern, die das offensichtlich die ganze Zeit gesehen haben, mal gesagt hätten, du, wir finden es eigentlich nicht gut, dass du mit dem zusammen bist, der behandelt dich nicht gut. Das hätte, also finde ich, kam da raus, dass sie das schon gebraucht hätte.
Ja.
Und das fand ich interessant. Aber, sorry, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich finde auch interessant, weil das, was du gesagt hast mit der, mit ihrer Familiengeschichte und auch mit der Schwester, das ist ja interessant, dass er ja derjenige ist, also so dieses Manipulative geht ja dahin auch, dass er sie ja, also es wird nicht so benannt im Buch, aber es ist klar, dass er sie isolieren will. Und er ist ja, also sozusagen am Anfang geht er da so in diese Familie rein, in ihre Familie, weil sie da ja auch noch lebt mit ihrem Sohn.
Das ist das totale Playbook von Manipulation oder von toxischer Beziehung oder wie man es auch immer nennen muss, ne? Dass er sie ja erst von der Freundin, von der besten Freundin trennt, also oder halt abschneidet und dann Keil zwischen sie und ihre Eltern treibt und damit sie und dann noch das Wegziehen halt auch, ne? Mit ihm mit nach Stuttgart.
Ja. Und das ist aber so eben, also er ist ja am Anfang da voll in dieser Familie und ist auch so voll, spielt mit ihrem Kind und es ist so voll alles eitel Wonne Sonnenschein. Und dann sagt er ja zu ihr, ja, so wie scheiße wirst du eigentlich von deiner Familie behandelt. Also so dieses, dass sie im Vergleich zu ihrer Schwester vielleicht benachteiligt ist oder so, das kommt ja von ihm. Das denkt sie ja überhaupt nicht.
Erst nicht,
so. Ja, erst nicht, genau. Und das ist ja so dieses Krasse da auch, ja, so dass eben so dieses, was ja so Gaslighting oder sowas ist, ja, also dass so die Wahrnehmung einfach so völlig in Frage gestellt wird oder eher so eine Idee in ihren Kopf pflanzt. Und das ist, finde ich, auch krass bei diesem Buch, weil das so oft so ist, dass eben irgendwas von ihm kommt und sie das zuerst so voll abwehrt und so, hä, spinnst du eigentlich und so. Und dann aber merkt man, dass sie es doch irgendwie annimmt oder das ist dann wie so, weißt du, so eine Saat des Zweifels bei ihr gesät hat und sie dann nicht mehr sicher ist, ob es nicht doch stimmt.
Voll. Ja, aber so. Ich meine, das ist
und
ja
das
auch
ist so krass.
Aber psychologisch ist es ja auch logisch, wenn du sozusagen vor dir selbst rechtfertigen möchtest, warum du bei ihm bleibst.
Ja.
Weil du hast ja eine totale sozusagen kognitive Dissonanz. Du hast ja deine Wahrnehmung und seine und wenn du wenn sozusagen das Ziel ist zu bleiben, dann musst du dich auf seine Wahrnehmung einlassen, weil sonst kommst du ja ständig sozusagen, hast ja so viele Widersprüche in dir, die überhaupt nicht aufgehen. Aber vielleicht können wir ja mal kurz über Viktor noch reden.
Ja.
Weil natürlich, Leute, er hat eine ganz schwierige Kindheit gehabt.
Ja.
Ja, also eine kleine Träne für Viktor, weil seine Mama war auch nicht gut zu ihm oder auch absent.
Ja.
Und deswegen, wenn er sie dann schlägt, dann ist es ja nur, weil er es ja auch so schwer hatte. Und dann ist er natürlich ganz reuig.
Ja, und und er ist es nicht wert. Sie ist so gut
sie ist
und er
so gut.
Ist so scheiße und er war so arm. Und
auch so ein Klassiker, also dass er dann, dass sozusagen auch ein großes Motiv bei ihm zu bleiben ist, dass er es ja auch ganz schwer hat und also auch auf eine ganz verquere Art Mitleid mit ihm.
Ja.
Obwohl er sie misshandelt, hat sie Mitleid mit ihm, weil er hat es ja echt schwer. Und er sagt ja auch manchmal so von sich, ja, irgendwas in mir ist einfach böse und ich möchte das. Mhm. Also sie hat dann auch so ein starkes Bedürfnis, ihm auf eine komische Art zu helfen.
Oder ihn zu retten,
heilen,
weil diese Schwangerschaft, dann ist ja genau das auch. Mhm. Wenn er nur quasi ein eigenes Kind hätte und dann so diese eigene Kindheit wieder gut machen könnte oder so, ja.
Genau, und Männlichkeit ist natürlich auch ein Thema, weil das ist ja dann, wo du jetzt das mit der Schwangerschaft sagst, die ist ja doch dann zum Glück nicht schwanger, da sagt sie doch auch einmal, es muss ein Sohn werden.
Ja.
Also das geht jetzt nicht, weil dieser erste Partner von Eva, der Tomislav, war ja so ein bisschen so ein Lappen, kann man sagen, so, so willensschwacher Typ, der sich dann auch nicht um seine Kinder kümmert und so. Und das erste Kind ist ein Sohn und da sagt sie ja dann auch irgendwie so, das würde jetzt nicht gehen, dass wir jetzt ein Mädchen kriegen, sondern es muss natürlich auch ein Prinz sein und so. Ja, ich fand aber krass, vielleicht um da jetzt so reinzugehen, weil ich finde, wenn man jetzt so hört, okay, es ist ein Buch über emotionale Manipulation, um Gewalt in Beziehungen, um toxische Beziehungen, das klingt sehr deprimierend, ist es ja auch, aber ich fand, es war trotzdem eigentlich die Art, wie das geschrieben wird, vielleicht können wir da mal kurz drüber reden, also wie diese Gewaltszenen oder so literarisch hier dargestellt werden, fand ich sehr interessant und fand ich auch, also weil unterm Strich würde ich auch sagen, dass das auch ein lustiges Buch zum Beispiel ist.
Ja.
Oder zumindest nicht lustig, ein humorvolles Buch. Und ein hat auch so seine skurrilen, sarkastische Momente. Und ich finde auch eben, dass die gewaltvollen Momente, die werden ja nicht so realistisch geschrieben. Also es ist ja immer sehr stark verkürzt. Es wird auch sehr viel mit Aussparungen gearbeitet. Also es wird eben nicht, wie es ja schon manchmal ist, und das ist ja auch sowas, was kritisiert wird, dass Gewalt gegen Frauen in Filmen oder auch in der Literatur oft so als, ja, als dramatisches Mittel sozusagen verwendet wird, um irgendwie ja Emotionen in Zuschauern oder Lesern hervorzurufen. Und das ist hier ja nicht so. Also es wird ja nicht sozusagen ganz genau irgendwie, also manchmal ein bisschen, aber es wird nicht ganz genau beschrieben, wie sie jetzt geschlagen wird, welche Wunden sie hat und so. Also es wird quasi in Filmen sind es ja immer so Rape-Scenes, die dann so total filmisch und cinematisch ausgeschlachtet werden, damit halt Emotionen erzeugt werden. Und das ist ja hier nicht so. Es ist ja dann viel mehr Fokus, also es ist immer sehr verkürzt. Ich kann auch gleich mal noch was vorlesen, was ich damit meine. Aber es ist eigentlich der Fokus, finde ich, immer stark auf das davor. Also was darauf hinführt, dass er eben ja zur Gewalt greift. Und dann das danach, ihre Rechtfertigung, warum sie vielleicht doch schuld war oder so. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr stark gemacht.
Ja. Ich finde, das ist halt auch so konsequent wieder mit dieser Ich-Perspektive, weil ich glaube, das sind ja meistens so Momente von, das passiert ja oft so, dass sie völlig baff ist und es gar nicht checkt. Und ich finde, das passt halt so zu dem, ich meine, gut, dann könnte man sagen, es ist ja retrospektiv erzählt, also in der Retrospektive könnte man sich nochmal mehr sozusagen, aber weißt du, so dieses, wenn dir sowas passiert, du hast natürlich eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung von diesem Akt selber.
Ja genau. So.
Und das passt ja, finde ich, sozusagen sehr konsequent zu dieser Ich-Perspektive.
Ja, das stimmt. Ja, so. Ich kann mal kurz ein Beispiel vorlesen. Also das ist diese Szene, wo er... Sie sind bei ihren Eltern zu Hause und er sagt quasi vor den Eltern und ihr am Küchentisch im Prinzip, dass die Eltern ja immer die jüngere Schwester bevorzugt hätten. Und ja, das ist halt sehr, also er stößt so richtig den Eltern vor den Kopf und konfrontiert, und das ist eigentlich überhaupt nicht sein, ist natürlich überhaupt nicht sein Recht, das da so in diese Familiendynamik reinzugehen. Und sie sind dann wieder alleine und die Eva konfrontiert ihn dann irgendwie auch und es geht so ein bisschen hin und her. Und das ist eigentlich gar kein so krass aufgeladener Streit sofort, sondern sie sprechen da so drüber. Also sie sagt dann auch so, du hattest nicht das Recht, mich vor meiner eigenen Familie irgendwie beschützen zu wollen oder so. Das war nicht in Ordnung. Und dann sagt er erst noch so, Eva, entschuldige, ich muss gehen. Ich gehöre offensichtlich nirgendwo hin. Das hast du schön gesagt. Davor hatte ich mich auch am meisten gefürchtet. Also macht jetzt schon sozusagen auf Wunden lecken. Und dann steht hier nur so, wenn man mit vollen Lungen langsam ausatmet, dauert es mehr als 5 Sekunden, bis man die ganze Luft ausgeatmet hat. Außer jemand schlägt sie in einer Sekunde mit der Faust aus dir heraus. In derselben Sekunde nach seinem Schlag brach auch meine Haltung ein. Also das schon mal einmal, das ist sozusagen alles, was wir über den tatsächlichen Schlag hören. Und dann geht's halt gleich weiter so, du bist so wundervoll, sagte er, du und deine Familie, ihr seid so wundervoll, das habe ich nicht verdient. Ich kann nicht anders, sagte er, und ich möchte niemanden jemals mehr verletzen, besonders dich nicht. Wenn ich dich liebe, dann muss ich gehen, um dich zu schützen, das weiß ich. Ich muss all meinen Mut zusammennehmen und gehen. Also es ist dann sofort sozusagen, ja, also wie ich es eigentlich schon gesagt habe, das ist eigentlich nicht viel Fokus. Und das meint, was du sagst, stimmt auch, dass halt damit sozusagen dieser Überraschungsmoment und dieses... abgebildet wird, aber ich fand es trotzdem echt stark sozusagen, wie damit literarisch einfach umgegangen wurde. Und es ist an mehreren Stellen so.
Ja, und da in dem ist es ja sehr stark so dieses Indirekte, also weißt du, so und natürlich sehr, wie soll ich sagen, also so dieses, es dauert normalerweise so und so lange, bis die Lunge, also das hat ja was sehr Distanziertes oder Detachedes, ja.
Genau.
So. Also es ist auf sehr vielen Ebenen indirekt.
Ja, ich kann noch mal was vorlesen kurz.
Ja,
voll cool. Ist eine andere Szene. Da ist er, glaube ich, auch wieder so sozusagen nach einer sozialen Situation, wo es dann eben oft danach im Privaten so ausbricht, eskaliert. Und da steht hier nur, und es sind auch nur wenige Zeilen immer eigentlich, wie diese, ne, weil dieses ganze Buch geht um diese Gewalt, aber diese Handlungen nehmen eigentlich nur super wenig Raum ein. Ich stieß ihn mit aller Kraft von mir, doch sein Körper prallte ab und kam zurück wie ein Bumerang. Seine Hand war schwer, schwerer, als ich es mir hätte vorstellen können. Es heißt, wenn einen eine Kugel trifft, spürt man zunächst gar nichts, keinen Schmerz, nur Wärme. Meine Wange war sehr warm. Und ich finde, manchmal musste man auch zweimal lesen, weil man absolut gar nicht versteht. Gerade beim ersten Mal, beim ersten Schlag, finde ich, war einem jetzt nicht klar. Ist es jetzt, also es war einem irgendwie klar, dass es irgendwann passiert, aber genau, man musste nochmal, genau, also es wird sehr stark mit so Aussparungen gearbeitet.
Ja, Und das ist natürlich sehr stark, weil es ist genau wie du sagst, das eine ist so, es wird so als dramatisches Mittel eingesetzt und das andere ist natürlich sozusagen diese Frage der Reproduktion von Gewalt durch die Darstellung der Gewalt.
Das meinte ich, ja.
Mhm, ja. Und darin ist es, also ich musste wirklich sehr oft an Kairos denken und warum, also in Retrospektive wurde Kairos noch schlechter, weil da wird es sich natürlich gesuhlt in diesen wirklich so billigen,
expliziten
Gewalten, ja, genau so. Und ich finde, das ist halt eben, wie du sagst, auch so, so klug gemacht. Also du merkst ja, das ist ja bewusst, hat sie sich da mit einem Verfahren überlegt, um diese Gewalt auf eine Art, aber auch sehr eindrücklich darzustellen, ne? So, also weißt du, so, und aber eben aus, also so diese Mischung aus Aussparung und dann aber durch die Aussparung umso eindrücklicher. Ja. Das ist ja auch so, ich hatte mal so ein Interview mit Michael Haneke, mit diesem Regisseur, gelesen, der so sehr bekannt ist auch für so eben sehr gewaltvolle Filme und der sagt, der arbeitet auch sehr viel mit so, dass die Gewalt offscreen passiert und der sagt halt so, alles, was mir zeige, ist viel weniger schlimm als das, was sich Zusehende vorstellen, wenn man zum Beispiel nur Geräusche hört und nichts sieht. Ja, so. Und ich finde, das ist da auch so. Also in dem Moment, wo sie uns das, also wo sie zwar sagt, es ist passiert, ja, meine Wange war warm und so, da ist ja ganz klar sozusagen so. Aber das, was wir uns an Bildern vorstellen können, so, ist nur umso krasser, ja. Und ich finde auch, ich finde, das stimmt total, was du sagst. Also einerseits, ich finde, es war so eine absurde Mischung aus extremer Bedrückung und Spannung die ganze Zeit, weil du übernimmst es ja auch genau wie sie, die ganze Zeit so angespannt zu sein, weil du eben nicht, nie weißt, wann eskaliert es jetzt wieder, ja, so. Und gleichzeitig durch das, dass sie halt sich selber gegenüber, also genau, ich finde, dieses Gebrauchtware bringt es halt so völlig auf den Punkt, das ist halt so eine, sag ich mal, so ein bisschen so einen Sarkasmus oder eine Härte sich selbst gegenüber, die das irgendwie, glaube ich, auch, weißt du, so auf eine Art vielleicht leichter macht für uns als Lesende, aber auch für sie. Also weißt du, wo ich glaube schon, ich habe so das Gefühl, es hört sich jetzt so komisch an, aber weißt du, auf eine Art, die behält ja auch so eine Souveränität dann immer wieder in dem, ja, so, ich meine, es ist sicher total ambivalent, weißt du, so, aber ich glaube, so dieses, so ein bisschen ist es ja auch eine Strategie, damit umzugehen, ja, mit dieser Situation, dann da auch so einen gewissen Galgenhumor auch ein bisschen zu haben, ja.
Aber
so,
natürlich auch dieses Aussparen, also weil ich finde auch, wenn du jetzt sehr detailliert die Gewaltszenen geschrieben hättest, dann gibt das halt total viel Raum ihm und dieser Gewalt und inszeniert sie auch noch mal mehr als Opfer. Natürlich ist es so, dass er der Aggressor ist und sie das Opfer in diesen Gewaltsituationen, aber trotzdem das dann irgendwie so wegzunehmen, also diese Situationen, wo er quasi seine Überlegenheit, seine physische Überlegenheit und auch seine aggressive Überlegenheit demonstriert, gar nicht zu beschreiben, es finde ich auch, also weißt du, ist ja auch so ein bisschen so ein Power-Move auf eine Art, weil es geht eben dann um, es geht dadurch mehr um sie. Und es geht ein bisschen um Victor und man muss ein bisschen, also ich finde, was schon total rüberkommt, dass er ein totales dass er so Selbstbewusstseinsproblem hat, weil ja diese Ausbrüche sind ja oft in Situationen, wo er sich irgendwie entmannt oder schämt oder beschämt fühlt. Also beispielsweise ist es so, sie kommt nach Stuttgart und er hat dann die Wohnung schon so ein bisschen eingerichtet, aber es sind halt so Möbel aus so Paletten. Also so ein bisschen selber gebaut und sie ist erstmal so, okay, hier wohnen wir, also ne, hätte sich was Besseres erwartet, aber sie sagt das, glaube ich, nicht. Und dann er so, ja, das habe ich alles für uns gebaut und redet das so schön. Und dann ist sie so, ja, stimmt, ist eigentlich nett, dass er das für uns gebaut hat, macht irgendwie ein Foto und packt es in ihren WhatsApp-Status. Und dann ist er sozusagen total beschämt, dass das jetzt andere Leute sehen, dass das deren, sag ich mal, bescheidene Bleibe ist, dass er dann halt, ja genau, dass er sie dann schlägt oder zumindest, also Und so solche Situationen gibt es ja öfters mal. Also es ist ja oft irgendwas im Sinne von, du hast mich nicht, also meine Ehre verletzt oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, oder du hast dich nicht, du warst irgendwie, du hast mit einem anderen Mann geredet oder was, oder er hat, der irgendwie, sie wird auch geschlagen, weil irgendein Freund von ihm zu ihr sagt, wie schön, dass der Viktor so eine nette Frau gefunden hat. Also voll, es ist irgendwann, am Anfang, finde ich, kann man auch noch so, wird noch so ein bisschen erklärt, warum es ist, und am anderen, am Ende ist es einfach nur random und armselig so. Aber an sich, finde ich, kriegt er und sein Psychogramm oder so, oder sein, weißt du, so, kriegt nicht so viel Raum. Es geht um sie.
Nee.
Und das wird auch da eben in diesen Situationen so rausgenommen.
Ja, ja, voll, ja. Ich habe mich noch eine Sache gefragt, das passt jetzt vielleicht so ein bisschen dazu. Warum hören wir sie nie in direkter Rede?
Ja,
also, weil
stimmt.
Es ist ja...
Also tun wir eigentlich schon, aber es wird nicht...
Aber genau, es wird, also die anderen haben wirklich so Anführungszeichen unten, bla bla bla. Und immer, wenn sie redet, ist es indirekte Rede.
Nee,
also
es ist eigentlich nicht indirekte Rede.
Nee, sondern... Ja,
es ist eigentlich auch direkte Rede, aber es ist nicht mit Anführungszeichen.
Anführungszeichen.
Also es ist dann irgendwie, schön dich zu sehen, sagte ich. Aber es wird einfach nur so als einen Satz ohne Anführungszeichen geschrieben. Ja, das fand ich...
Also ich meine, genau, man könnte natürlich sagen, okay, in der Ich-Erzählung, aber das, weißt du, in der Ich-Erzählung dürfte es ja eigentlich überhaupt keine direkte Rede geben, weil eine Ich-Erzählung ist halt eine Erzählung, wo ich halt immer irgendwas sage, so. Aber, und ich musste dann natürlich, weißt du, da habe ich mir auch so gedacht, bin ich jetzt schon so ein bisschen paranoid wegen The Waves, weißt du, so, und das ist echt, sagte ich
das
so.
Wurde niemals gesagt.
Ja, genau. Aber, und dann könnte man natürlich schon sagen, so, ich komme jetzt so drauf nochmal, weil du das gesagt hast, es geht so um sie, ja. Mhm. So, und das ist ja aber etwas, wo man sagen könnte, wir sehen sie nie selber sprechen, wir sehen sie nie sozusagen das Wort ergreifen, aber andererseits, natürlich ergreift sie das Wort, weil das Buch ist ja quasi ihre Erzählung,
ihr
und aus ihrer Perspektive so. Also das finde ich irgendwie auch so, ich habe da jetzt keinen, es ist jetzt auch nicht so, dass... Weißt du, so, das merkt man auch gar nicht. Das fügt sich auch so super ein. Das ist wirklich nur so ein Mini-Detail, aber eben, es fällt dann irgendwann schon auf. Und genau, ich habe mich halt so gefragt, warum hat sie das gemacht?
Ja, ich finde, man weiß manchmal nicht, weil das ist ja auch manchmal in so Wortgefechten mit dem Viktor und dann seine ganzen Äußerungen sind in Anführungszeichen und ihre nicht.
Ja.
Und
ja.
manchmal sind das ja schon auch, also sie, zumindest das, was sie da behauptet, gesagt zu haben, sind ja schon Äußerungen, die ihm widersprechen oder die ihn auch mal beleidigen. Und dadurch, dass die aber keine Anführungszeichen haben, finde ich auch, wie du sagst, fängt man ein bisschen an daran zu zweifeln, ob sie das wirklich gesagt hat oder ob das auch dann so ein bisschen, ob sie vielleicht doch mehr auch dann runtergeschluckt hat aus Angst oder so. Und natürlich hat jeder Mensch, der misshandelt wird, einen inneren krassen Widerstand und und genau, aber man fragt sich dann, hat sie den wirklich auch, also hat sie, hat sie es gesagt oder
hat
nicht?
Sie,
oder hat sie sich gewünscht, sie hätte es gesagt? Oder hat sie es halt gezeigt, aber nicht wörtlich so gesagt? Vielleicht ist das auch ein bisschen so dieses, weil es ist ja, also ich meine, es ist ihre Geschichte, es ist ihr, so wie sie das, diese Beziehung repräsentiert. Und natürlich glaube ich, dass alles, dass das ihren Einstellungen entspricht, aber ob sie es wirklich gesagt hat, weiß man nicht, ne?
Ja.
Aber so ist es ja auch immer in so Gewaltsituationen, dass man danach nicht mehr sagen kann, wer hat was hast
wirklich,
du Nein gesagt oder ist nur oder dich nur physisch gewehrt, weißt du so? Also vielleicht ist das auch ein bisschen so in die Richtung.
Ja. Und das ist ja schon auch, weil eben dadurch, dass es halt immer ist, dass wir so, es kann ja eben, also es ist auch nicht auflösbar und es kann ja auch sozusagen manchmal sein und manchmal nicht sein.
Ja.
So, also manchmal hat sie es vielleicht gesagt und manchmal dann halt eben nicht.
Ja. Wir könnten noch ganz kurz über den Titel sprechen, der tödliche Ausgang von Sportverletzungen.
Ja.
Also glaubst du jetzt, oder ich habe vorher bei dir, meine ich, rausgehört zu haben, dass dieser Skiunfall damit gemeint ist, mit der tödlichen Ausgang von Sportverletzungen?
Oder? Ja, also das ist ja, also das ist ja das erste Mal, wo sie ganz offensichtlich einen Grund vorschiebt oder etwas vorschiebt, um diese Gewalt zu kaschieren und halt sagt, es war eine Sportverletzung und tatsächlich war es aber aus dieser Situation heraus.
Also ich finde, man fragt sich ja so die ganze Zeit beim Lesen, wann kommt jetzt was mit Sportverletzungen?
Oder mit Tod.
Ja recht, mit Tod. Und also ich frage mich jetzt ein bisschen, glaubst du, das bedeutet, also der Titel bedeutet, dass er sie irgendwann umbringt, sozusagen nach dem, weil sie hat ja jetzt ja die Sportverletzung, oder es hätte ja auch jetzt heißen können, irgendwie die Gefahr von Sportverletzungen oder so, aber es heißt ja der tödliche Ausgang und stand auf dem Stand am Ende dieses Buchs ist ja noch niemand gestorben.
Ja.
Und dafür ist es ja aber doch sehr prominent in dem Titel.
Ja.
Und deswegen habe ich mich gefragt, ob vielleicht sozusagen das so ein bisschen ironisch ist, so von wegen, weil da hat sie eine Sportverletzung vorgeschoben als Erklärung für ihre Verletzung und dass es halt bedeuten soll, wenn ich dann irgendwann sterbe, dann wird auch über mich erzählt werden oder er wird erzählen oder irgendwie so, dass das beim Sport passiert sei.
Ja.
Ja. Man weiß es nicht, aber ja.
Nee, aber und ich finde aber für, also ich meine, abgesehen davon, dass es ein bisschen ein sperriger Titel ist, so, finde ich, es ist natürlich ein genialer Titel, weil es ja, es setzt ja, abgesehen von der Thematik, glaube ich, setzt es ja eben diese Erwartung, die wir ja beide hatten, so wird die sterben, so wird sozusagen, wird es ein Femizid geben, so. Und das heißt, es weckt eine Erwartungshaltung bei uns Lesenden. Und gleichzeitig jetzt auch mit Bezug auf dieses offene Ende, es könnte, man könnte es natürlich so interpretieren, genau wie du gesagt hast, dass es am Ende vielleicht doch auf ihren Tod hinausläuft. Also der Punkt ist ja, ich meine, Evas Schicksal, sage ich jetzt mal, oder diese Geschichte ist ja eine von vielen. Mhm. Also selbst wenn sie es schaffen würde und sie nicht sterben würde, es gibt ja genug Frauen, die sterben, die ermordet werden. Insofern, weißt du, könnte man auch denken, das, weißt du, spielt auch generell auf den Umstand an, auf Femizide an, genau. Und auf das Vertuschen auch von Femiziden. Deswegen, also es ist schon, also ne, ich glaube, der serbische Titel ist,
ist auch ist so. Auch ja, so. Ja, genau. Ja, auch Props an den Verlag, finde ich, weil ich finde, das ist ja oft so, wenn so ein bisschen speziellere Titel in den Originaltexten sind, dass es dann auf Deutsch übersetzt wird oder der Film auf Deutsch rauskommt und dann heißt es so Der Mann oder so. Das ist so was ganz anderes, viel zu einfaches. Victor. Ja, genau. So, wo man denkt, so hast du gar nichts verstanden,
Verstanden, Also. Nee, das ist richtig gut. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, es ist halt ein sehr sperriger Titel. Ja. Also, weißt du, so, wenn man das Buch noch nicht gelesen hat und dann, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich dann so Leuten erzählt habe, was wir gerade lesen, muss ich immer so irgendwas mit Sportverletzung glauben. Also, weißt du, so, es ist auch wirklich so zum Merken nicht so ideal. Das stimmt. Aber ich finde es wirklich, also es ist ein sehr, sehr, sehr guter Titel,
Ja, gut. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir.
Da sind wir ja sind schon, wir fast schon beim Roundup.
Beim Roundup, genau. Wir können leider noch nicht verraten, was wir als nächstes besprechen werden, weil wir uns noch nicht so ganz entschieden haben und wir möchten keine vorschnellen Ankündigungen machen. Also TBD, lasst euch überraschen. Aber wie fandst du das Buch, Fabi? Du hast es ja vorgeschlagen. Was it everything you expected?
Ja, also ich habe es vorgeschlagen, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, mir war das irgendwo untergekommen und ich dachte mir dann so, naja, also auch so ein bisschen so vor dem Hintergrund, wir haben noch nichts aus Serbien oder überhaupt, glaube ich, aus Ex-Jugoslawien gelesen und ich hatte dann eben gelesen, dass es in Serbien wohl ein mega krasser Bestseller war und da auch wirklich so eine Debatte über häusliche Gewalt und Femizide und so auch eröffnet oder ich weiß nicht, ob eröffnet, aber auf alle Fälle, ja, da so ziemlich eingeschlagen ist. Dann dachte ich so, ja, voll cool und hatte jetzt aber so, also hatte, glaube ich, keine Erwartungen, sage ich jetzt mal, so im Sinne von, das muss jetzt so genial werden oder was auch immer. Beziehungsweise ich war vielleicht sogar eher vorsichtig, nachdem, weißt du, so bei Kairos ja so preisgekrönt und dann war es halt so voll, oh mein Gott. Und ich war echt überrascht von dem Buch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich fand diese Wahl dieser Ich-Perspektive sehr besonders. Ich finde, wie das erzählt ist, ist auch sehr besonders, weil es ja wenig eben so szenisch ist. Ja. Also es ist schon sehr anders als, finde ich, so zeitgenössische deutschsprachige Literatur. Es ist ja wirklich sehr erzählend, also viel, ja, vielleicht nicht telling, aber auf alle Fälle wenig showing, also wenig Szenen so. Und ich finde das echt gut und sie ist ja eben auch so sehr stark, wie du auch so geschrieben, also wie du es auch vorgelesen hast, so in ihren, wie sie das beschreibt oder auch diesen Büroalltag beschreibt und so, das ist schon immer so sehr bissig und mit so einer Haltung so und das hat mir echt überraschend gut gefallen so und wie gesagt, ich würde es, das Einzige, was ich sagen würde, aber das liegt halt in den, und ich finde trotzdem wirklich, es ist ein bedrückendes Buch, also ich, wie gesagt, ich habe es ja im Urlaub gelesen. Und mich hat schon, also ich meine, ich war auch krank, aber mich hat schon auch fertig gemacht. Also ich konnte das immer nur so in kleinen Dosen lesen, weil so dieses eben, dass man sich immer so denkt, oh bitte nicht, weißt du so. Das bringt es schon wahnsinnig gut rüber, muss ich sagen. Ja, so und deswegen, also ich würde sagen 4,5.
Aha, großes Lob von dir.
Ja.
Bei mir war es irgendwie anders. Ich habe das so richtig durchgesuchtet. War richtig drin. Also ich fand es auch sehr fesselnd und sehr lustig. Und komischerweise, wegen des Titels hatte ich so eine krasse Hoffnung, dass sie ihn umbringt am Ende.
Oh, cool.
Also ich dachte irgendwie da kommt noch mehr. Und weil halt auch sehr gut rüber. Also ich finde ja sehr, genau, also sie ist ja auf eine Art schon so super stark und tough irgendwie.
Ja,
und absolut, und auch so witzig, aber auf so eine roughe Art auch. Was ich finde, kennt man schon manchmal auch so von Frauen aus ja, aus Serbien oder aus Kroatien oder so. Ich finde, das ist schon so eine, auch eine Toughheit, was viele Frauen da haben, was ich super, ja, was ich super sympathisch finde. Und das habe ich da auch total gut gesehen. Also ich finde, so kulturell kam schon auch was rüber bei dem Buch, was mich einfach interessiert hat. Und ja, also ich habe eigentlich alles schon gesagt. Ich war super angetan. Ich werde es allen eigentlich empfehlen. Ich finde, das ist ein Buch, was jeder eigentlich lesen sollte, finde ich. Weil das sehr gut so die das Playbook von so Gewalt in Beziehungen darstellt, finde ich, und auch die Schwierigkeit, die da drin steckt. Ich muss ein bisschen sagen, ich fand, es war sehr gut übersetzt. Mich hat aber gestört, und ich weiß, das ist jetzt nichts, was ich kritisieren kann an einem österreichischen Verlag, aber es hatte einige Austriazismen drin. Die,
was?
Ja, also doch. Also was? Zum Beispiel, die, sie malt ihre Wohnung aus und dann macht sie Kipferl und so. Das sind halt einfach so Sachen, die sind im österreichischen Deutsch korrekt, weißt du, da kann ich jetzt nichts ankreiden, aber die reißen mich halt total. Ich bin ja in Serbien im Kopf.
Ja.
Und wenn das dann so markiert aus österreichisch ist, dann reißt mich das immer wieder raus und es hat so zu Irritationen, und es war wirklich viel Karenz und so. Also so viele österreichische Begriffe, wo ich mir auch dachte, ich glaube, jemand, der jetzt nicht aus Bayern ist, weiß, versteht vielleicht auch gar nicht, was die Wohnung ausmalen heißt. Also es hat mich so ein bisschen gestört manchmal und halt aus diesem Kosmos so ein bisschen rausgerissen, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr gut übersetzt, wenn das nicht war, dann also auch sehr, sehr schön zu lesen. Deswegen also 5 out of 5 von mir.
Ja, cool.
Serbia, 5 points. Ja, cool.
Cool.
Thanks,
voll schön.
Fabi.
Das war doch mal wieder,
mal wieder ein
Glücksgriff. Ja, voll, total. Ja.
Gut, dann
ja, gut.
Schalten Sie
dann
auch das nächste Mal, wenn
tuned.
Es wieder heißt.
Ja.
Ja, genau. Okay, tschüss.
Ciao.